Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Magic Taverne. Ich bin Giuliano.
Ich bin der Sigi.
Und heute haben wir einiges zu Standard abzuliefern.
Ja.
Das erste Thema hat nichts mit Standard zu tun, lustigerweise, aber wir haben ja letzte Woche die World Championships erwähnt von Magic, eben in Modern und Limited.
Genau.
Und um es einfach kurz zu fassen, wir müssen da jetzt nicht unbedingt durch die Decks gehen, weil das hat ja nichts mit Standard zu tun. Griechenland hat gewonnen,
ja.
Im Finale gegen Belgium. Und wir hatten da ein paar bekannte Decks dabei.
Richtig. Also das Format war ja eben Team Unified Modern, wie wir es letzte Woche schon angesprochen hatten. Und das Besondere dabei ist eben, dass man von jeder Non-Basic-Land-Karte übers ganze Team hinweg, also in drei Decks, nur ein Playset haben darf. Das hat im Endeffekt bedeutet, dass man natürlich möglichst, sag ich mal, verschiedene Decks gespielt hat, damit man sich dann zwischen den Decks nicht irgendwelche Karten teilen musste. Das sah dann wie folgt aus. Viele Leute haben so Modern-Decks gespielt wie, keine Ahnung, Dredge, Affinity, Infect oder irgendwelche, sag ich mal, Fringe, in Anführungsstrichen, Combo-Decks wie Gorios Vengeance oder Ad Nauseam, einfach damit der Kartenpool für andere Decks möglichst groß bleibt.
Ja, genau. Und wie gesagt, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das würde nämlich wahrscheinlich ungefähr 3 Folgen einnehmen,
ja.
Wenn wir jedes einzelne Deck auch noch anschauen müssten. Ansonsten gibt's dazu nicht viel zu sagen. Glückwunsch Griechenland.
Ja.
Anscheinend hat Italien auch ziemlich gut mitgespielt. Also die Südländer, die sind gar nicht mal so schlecht. Die können zwar nicht viel politisch, aber anscheinend Magic spielen können sie.
Ja, ich muss sagen, Europa im Allgemeinen hat scheinbar einen ziemlichen Vorteil hier bei dem World Magic Cup. Einfach eben, weil es nicht wie in den USA ein großes Land mit vielen Leuten, sondern viele Länder mit ein paar Leuten sind.
Genau. Dann machen wir aber gleich weiter.
Ja, die, würde ich mal sagen, Weihnachtssaison ist ja jetzt so langsam im Anrollen. Lebkuchen darf man auch schon essen, seit circa einer Woche. Und passend dazu gibt's natürlich von Wizards wieder eine, sag ich mal, weihnachtliche Promokarte.
Oh ja, nämlich das Thopta Pie Network. ihr habt richtig verstanden, das Thopta Kuchennetzwerk auf Deutsch ist ein 4-Mana-Enchantment in Blau. Es kostet 2 blaue Mana und 2 beliebige. Am Anfang der eigenen Upkeep, wenn man am Essen ist, darf man einen 1-1 farblosen Thopta-Artefakt-Kreaturentoken mit Fliegend ins Spiel bringen. Man muss Essen hernehmen, um dieses Token zu repräsentieren.
Ja.
Ja. Und immer wenn ein Token stirbt, das man kontrolliert und es bei von Essen repräsentiert wurde, muss man es essen.
Genau. Also das kann man sich wahrscheinlich am besten so vorstellen, wenn man mit dieser Karte spielen will, sollte man einfach irgendwie eine Schachtel Plätzchen oder so am Start haben, einfach irgendwas schön Weihnachtliches. Und dann kann man sich um den Adventskranz herumsetzen und gemütlich, am besten noch mit einer Tasse Tee oder so, eine Runde Magic spielen.
Genau, das, der Flavortext dazu ist auch ganz nett. They all thought her dream was just pie in the sky.
Schön.
Ja. Ja, das Artwork ist auch ziemlich schön eigentlich.
Auf jeden Fall, also bei diesen Holiday-Promos, da geben sie sich auf jeden Fall jedes Jahr wieder ordentlich Mühe. Zum Beispiel die von letztem Jahr war auch echt cool, der Goblin Sleigh Ride oder irgendwie so hieß er.
Ja, die kenne ich auch noch.
Die war richtig top.
Ziemlich lustig aus. Genau. Aber das war's schon dazu.
Jo.
zum Weihnachten. Noch dazu, es gibt eine neue Serie auf YouTube. Viele kennen von euch bestimmt das Community College, also Magic Community College mit dem Professor. Und es gibt jetzt eine neue Serie, die heißt In Response.
Ja.
Punkt.
Das ist im Grunde eine Debate-Show. Also wie man das auch klassisch von so verschiedenen Fernsehdebatten, die vielleicht manche von euch jetzt im Zuge der Wahl in Amerika oder so gesehen haben, kennt. Man hat 2 Teilnehmer, in diesem Fall eben den Professor vom Tolarian Community College und Josh Lee Kwai vom Command Zone Podcast. Und die beiden argumentieren dann über verschiedene Themen, haben dabei jeweils ein Time Limit. Und das Ganze ist eigentlich ganz nett. Die erste Folge ist schon draußen. Ich vermute, irgendwann innerhalb der nächsten 2 Wochen oder so werden wir da die nächste sehen. Und schaut es euch auf jeden Fall mal an. Wir werden es verlinken. Ist eigentlich ganz spaßig.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Jetzt aber zu Standard.
Ja.
Genau. Es gibt einfach eine gewisse Meta, die sich inzwischen rauskristallisiert hat. Und die ist eindeutig. Also es gibt zwei Decks, die total dominieren einfach. Black-Green Delirium und Weiß-Blau Flash.
Ja.
Und das hat einen ganz bestimmten Grund.
Richtig. Und über diesen Grund werden wir uns heute auch noch länger unterhalten. Aber damit wir, sag ich mal, alle so wissen, was los ist, schauen wir uns doch erstmal die aktuellen Fassungen von diesen Decks an. Schauen uns an, ja, worin sind sie gut, worin sind sie vielleicht schlecht und wie können diese Decks so spielen?
Genau, wir fangen an mit Black-Green Delirium. Das Deck haben wir schon öfters erwähnt in verschiedenen Casts, verschiedenen Turnieren.
Ja.
Grundsätzlich können wir schon mal sagen, es hat sich an sich nicht viel geändert. Es sind immer noch die typischen Karten drin, Grimflayer, Ishkanah, Tireless Tracker, eine der stärksten grünen Karten momentan. Wir haben im Planeswalker-Bereich natürlich Liliana, eine der stärksten schwarzen Planeswalker momentan. Tatsächlich die alte Nissa, also Voice of Zendika, die einfach am besten passt von ihren Funktionen her. Natürlich Emrakul, der gehört einfach in Delirium-Deck rein.
Einmal Emrakul ist mehr oder weniger selbstverständlich in der Art von Deck.
Genau, ansonsten, das Sideboard hat sich nicht großartig geändert. Natürlich sind ein paar Sachen von Kaladesh nochmal dazugekommen. Es haben sich bei einen oder anderen Karten die Anzahl, also die Stückzahlen verändert. Aber wie gesagt, an sich ist das Deck gleich geblieben.
Ja, und ich meine, viele von euch werden es wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise kennen. Entweder, weil ihr es bei uns gehört habt oder selber schon mehrmals unter anderem dagegen gespielt habt.
Oder es selber spielt.
Oder das natürlich. Im Endeffekt, was dieses Deck machen will, es hat ein paar Karten, die einfach gut den Friedhof füllen. Da haben wir eben Grapple with the Past. Da haben wir so Geschichten wie, Gott, wie heißt's?
Traverse the Oldenwald, was eigentlich perfekt ist. Ich meine, da musst du doch. Nee, Moment mal. Geh mal drauf.
Nee, Traverse ist Payoff. Also das
stimmt,
ist
eine Delirium-Karte. Stimmt, Delirium Payoff. Aber es genau, Vessel of Nascency.
Richtig.
Die hier. Da kriegt man einfach easy ein Enchantment in den Friedhof, darf sie noch was raussuchen. Einfach perfekt für das Deck. Genauso, die Farbkombo ist einfach schon stark wegen der Hissing Quagmire. Man meint, also wir haben das schon mal erwähnt, man meint gar nicht, wie stark diese Manlands sein können und einem das Spiel drehen können.
Ja, die sind wichtig, vor allem eben in, sag ich mal, längeren Games, wo man dann viel Mana hat, um die zu aktivieren und dann nochmal den Board State, um einiges komplizierter zu machen. Was wir natürlich auch sehen, ist eben selbstverständlich der Grimflayer, der macht einerseits den Friedhof voll mit seinem Combat Damage Trigger und andererseits wird er auch größer, sobald wir Delirium haben. Wir haben schon mehrmals erwähnt, es ist echt nicht schwer, Delirium in diesem Deck zu kriegen. Also, es ist meistens schon verwunderlich, wenn man es nicht in Turn 3 oder so hat.
Genau. Und was wir aber auch sehen, wo viele Spieler am Anfang, wo der released wurde oder halt gespoilert wurde, gemeint haben, der hat doch nirgendwo Platz, der Mindwreck Demon.
Stimmt,
Er hat aber Platz und der passt richtig gut rein, denn so eine unglaublich aggressive Karte und so einem guten Deck, weil wenn er reinkommt, muss man die obersten vier Karten der Bibliothek in den Friedhof tun. Das ist genau das, was wir wollen. Mhm. Also das ist überhaupt kein Drawback für uns. Fliegen, Trample, 4-5 für 4 Mana. Und da wir sowieso schon so früh Delirium haben, werden wir seinen Delirium-Trigger wahrscheinlich niemals abkriegen.
Ja.
Also im Grunde genommen, wir werden die 4 Leben niemals verlieren.
Und diese Karte im Speziellen ist, würde ich sagen, eben ein Metagame-Call, denn der Mindwreck-Demon ist mehr oder minder fast die perfekte Antwort zu dem Blue-White-Flash-Deck. Ich meine, wenn wir uns das mal überlegen, fast, ja, die vom Mana her teuerste und von den Stats her stärkste Karte, die dieses Deck spielt, ist einfach Archangel Avacyn, die eine 4-4 ist, wenn sie nicht flippt. Und der Mindwreck Demon als 4-5 spielt da perfekt dagegen. Der kann Avacyn blocken und überlebt. Und gegen die ganzen kleineren Flyer in diesem Deck, eben ein Spellqueller oder so eine Geschichte, da kann er einfach drüber trampeln.
Ja, Genau, und auch wenn Everson jetzt flippt, die drei Schaden frisst er einfach.
Richtig. Also,
er ist immer noch da. Und wie gesagt, für 4 Mana das ganze Zeug einfach perfekt. Was wir auch sehen, nicht verwunderlich, einmal Virtuous Gearhulk. Das ist einfach einer der stärksten Gearhulks momentan. Der ist einfach einer der stärksten Gearhulks.
Ja,
nicht nur momentan. Absolut. Also, ich kann es nicht oft genug erwähnen. 5 Mana für eine 8-8 mit Trample, also potenzielle 8-8 mit Trample, ist einfach nur sick.
Oh, auf jeden Fall. Vor allem eben in dieser Art von Deck, wo du Kreaturen drin hast, die entweder lange auf dem Spielfeld bleiben oder sehr leicht vom Friedhof wiederkommen. Also, dass bei einem Black-Green-Delirium-Deck wirklich keine Kreatur auf dem Feld ist, das ist sehr selten der Fall.
Genau. Ansonsten, wir können vielleicht ins Sideboard kurz gucken. Wie gesagt, immer noch dasselbe. Kalitas, natürlich, um, falls es ein Mirror-Game wird, einfach den gegnerischen Friedhof nicht voll werden zu lassen.
Ja, Kalitas ist, und das ist eigentlich ein bisschen schade, zurzeit wahrscheinlich die beste Graveyard-Hate-Karte in Standard.
Er an sich ist einfach schon stark genug.
Ja, also, klar, also er an sich ist selbstverständlich eine unglaublich starke Karte. Aber sein Graveyard-Hate-Aspekt ist, sag ich mal, wenn man einfach nur das Kreaturen ins Exil schicken Stück davon nimmt, nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
Ja gut, das stimmt natürlich. Aber dafür haben wir auch andere Karten. Also Noxious Gearhulk, falls wir einfach was Dickeres brauchen, um das Board leer zu kriegen. Mhm. Typische Sachen, da werden wir natürlich später noch drauf kommen, eben Artifact Removal, wie Natural State und Appetite for the Unnatural, um auf der Seite was loszuwerden. Wie gesagt, wir werden dazu noch später was sagen, das können wir vielleicht jetzt schon erwähnen, es hat auf jeden Fall was mit Removal zu tun.
Oh ja.
Genau, und halt die typischen Sachen. Ah, 2x Obnixilis Reignited haben wir im Sideboard. Ja, mehr oder weniger typisch. Ich meine, wenn Decks langsamer werden müssen, braucht man natürlich mehr Top-End und da ist Obnixilis natürlich perfekt für sowas.
Absolut, also in den Farben ist er fürs Late-Game ja eine sehr gute und effiziente Wahl, eben weil er sowohl Karten ziehen als auch Gegner-Kreaturen entfernen kann. Und eine wichtige Sache, die mir insgesamt bei diesem Sideboard auffällt, ist, dass es sehr gut zum Beispiel auch mit gegnerischen Emrakuls oder so umgehen kann, eben durch die Effekte von Obnixilis, durch so Geschichten wie Noxious Gearhulk, der auch um die Instant Protection von Emrakul drumherum kommt.
Ja, und wer will nicht einfach einen Emrakul weghauen und dafür 13 Leben kassieren?
Richtig.
Also, das ist perfekt. Genauso wie Pick the Brain und solche Sachen, die perfekt einfach reinpassen, weil wir das Delirium haben und die Karte an sich auch, wenn wir Delirium haben, einfach gut ist.
Total.
Ja, ansonsten, ja, einmal Ruinous Path sehe ich noch drin, wenn es sein muss, weil es ja Target Creature oder Planeswalker sagt, aber leider ist Ruinous Path ein bisschen schlechter geworden, weil wir einfach sehr viel, wir müssen einfach schneller sein, wir müssen um einiges schneller sein als im letzten Standard.
Das ist wahr. Und da wollen wir natürlich, dass das meiste unserer Interaction Instant Speed ist, eben um mit den ganzen Vehikeln und so weiter klarzukommen.
Genau. Wenn wir mal auf die Stärken eingehen von Black Green Delirium, ist einfach, ja, die Konsistenz.
Also absolut.
Dieses Deck spielt im Schnitt 23 Länder, niemals mehr eigentlich. Und wenn man bedenkt, dass der normale, also ein normaler Länderpool zwischen 24 und 26 Länder ist. Sobald man unter 24 kommt, wird das Deck immer konsistenter. Und zwar gar nicht mal so wenig. Also das ist irgendeine mathematische Formel, die irgendwo stand, aber
ja, die Sache ist halt bei diesem Deck, also üblicherweise willst du ja nicht viel weniger spielen, außer du bist natürlich ein richtiges Low-Curve-Aggro-Deck und willst nie mehr als 2 oder 3 Länder im Spiel haben. Aber dieses Deck kann es sich hundertprozentig leisten, einfach nur 23 Länder, trotz der, ich sag mal, relativ hohen Curve zu spielen. Dadurch, dass wir eben so Karten wie Traverse, Vessel oder Grapple with the Past haben und tatsächlich eben unglaublich consistently sowohl auf der einen Seite unsere Land-Drops und auf der anderen Seite unsere Threats finden können.
Und unseren Friedhof füllen natürlich.
Ja, und das ist halt eigentlich die richtig krasse Sache bei diesen drei Karten in diesem Deck. oder bei zumindest zwei von ihnen, nämlich Grapple und Vessel, die machen alle drei Sachen, die wir wollen, gleichzeitig. Länder, Kreaturen und Friedhof füllen. Und Traverse macht zumindest zwei davon. Eben ein Land oder eine Kreatur einfach mal für ein Mana tutern.
Genau. Auch eine weitere Stärke von dem Deck ist einfach das Late Game. Also, abgesehen davon, dass dann Emrah cool drin ist, gibt es viele Decks, die, ich sag mal, schnell gewinnen müssen, weil denen irgendwann einfach so das Late-Game-Threat ausgeht. Also klar, ja, die haben immer noch irgendwas im Top-End-Bereich, aber wenn das weggeräumt wird, hat man eigentlich nichts mehr. Und man muss nur noch hoffen, dass man das Grind-Game gewinnt, wenn überhaupt eins zustande kommt. Und wenn wir uns das anschauen, Ishkana mit Delirium ist einfach nur noch richtig gemein. Also vor allem, weil wir die zweimal drin haben. Man kann die einmal abblocken, also einmal verhindern, aber fürs zweite Mal wird es dann wahrscheinlich schon zu spät sein. Abgesehen von Emrah Cool, das immer noch einer der größten Gefahren ist im Endgame, weil absolut, es einfach durch seinen Cast-Trigger ein komplettes Board, also wenn man gegen Emrah Cool spielt, dann ist einfach das eigene Board kaputt.
Ja.
Mit höchster Wahrscheinlichkeit.
Sehr, sehr sicher. Und eine andere Sache, die natürlich stark ist bei dieser Art von Deck, ist die Vielseitigkeit. Also im Endeffekt, das haben wir auch schon gesehen, dieses Deck kann sowohl sehr aggressiv sein, eben mit Karten wie Gnarlwood Dryad oder Grimflayer oder auch eben dem neuen Mindwreck Demon, der ja, den man theoretisch auch als, ja, ich sag mal, Aggro-Curve-Topper in der aggressiveren Version von diesem Deck sehen kann. Und gleichzeitig aber kann man dieses Deck vor allem eben dann auch mit dem Sideboard so umbauen, dass es fast so gut Late Game spielt wie ein vollwertiges Control Deck.
Genau, aber das ist auf der anderen Seite auch eine kleine Schwäche von dem Deck, denn durch ganz, also sagen wir mal, gezieltes Sideboarding und vor allem gegen gutes Sideboarding hat dieses Deck keine Chance. Also man kann sehr leicht die Threats damit abblocken, indem man bestimmte Sachen einem weghaut, indem man genau weiß, okay, der hat einen Emrah Cool, ich call den einfach, eben durch sowas wie Lost Legacy und solche Sachen.
Mhm.
Wir haben ja leider kein, oder was ist leider? Ja, wir haben leider eigentlich kein Infinite Obliteration mehr.
Ja.
Was ja noch fieser wäre. Aber ja, das ist einfach eine der Schwächen. Und es ist immer noch, also so schnell es auch ist, es ist immer noch ein langsames Deck.
Sagen wir mal, es versucht ein langsames Deck zu sein. Das ist ja die Sache. Es kann sehr schnell sein. Es kann unglaublich schnell sein Graveyard füllen, wie wir es ja gerade schon angesprochen haben. Aber ja, im Kern des Ganzen ist dieses Deck doch, ich würde sagen, fair, wenn man so möchte.
Ja, wenn man es so nennen will, ja, du bist ja Blauspieler, du spielst ja nicht fair.
Richtig. Und eben das Problem dabei ist, dass wenn man halt, sag ich mal, nicht wirklich gut oder erfahren darin ist, seine ganzen Möglichkeiten in diesem Deck korrekt zu, ja, sequenzieren, wenn man so will, dann kommt es eben dazu, dass man dieses Deck spielt, aber nicht besonders weit kommt, weil man eben, sag ich mal, die zwei Mana in Turn 2 lieber für einen Grim Flayer rausgehauen hat, gegen ein, keine Ahnung, Vehicle-Stack, das ihn problemlos blocken kann, statt die zwei Mana, sagen wir mal, keine Ahnung, für das Vessel zu benutzen, dass das in den Friedhof geht und man dann sicher ab Turn 3 sein Delirium hat. Das sind lauter so kleine Entscheidungen, die sich alle aufsummieren, wenn man diese Art von Deck spielt.
Ja, das ist einfach wie ein gutes Control-Deck beziehungsweise gutes Counter-Deck. Wie wir das zum Beispiel bei dem Turnier gesehen haben, wo diese, wer hat nochmal gewonnen?
Meinst du bei der Pro Tour?
Ja, genau, bei der Pro Tour.
Ja,
das ist einfach
Shota Yasuokas Grixis Control-Deck.
Genau, wo man einfach sieht, ich könnte mit diesem Deck nicht spielen. Du musst einfach so ein guter Magic-Spieler sein.
Ja.
Der Kerl hat einfach 5 Züge im Voraus schon gewusst, was passiert.
Ich meine, er hat ein Spiel durch einen Static Orb gewonnen, also.
Ja, also er weiß genau, was er tut. Und genauso funktioniert es mit diesem Deck. Man muss einfach genau wissen, was hat der Gegner vor, was könnte er jetzt rausholen, wie kann ich das kontern oder was kann ich jetzt machen, was sich in 3 Zügen lohnt und nicht einfach sofort im nächsten Zug verpufft und das Mana umsonst war. Und solche Kleinigkeiten. Das sind strategische Punkte, die man tatsächlich sich erst über Jahre aneignet.
Ja.
Oder man ist aus dem asiatischen Raum. Dann kann man das irgendwie schon sowieso aus der Liga raus.
Aber ja, es sind oft diese kleinen Dinge, die dann wirklich einen großen Unterschied machen bei dieser Art von Decks. Wo ich es zum Beispiel auch bemerkt habe, war, ich habe die Tage ein 3-Spieler-EDH-Spiel gespielt. Halt ein Competitive-Pod. Wir hatten von jemand anderem, der hatte sich im Endeffekt in der ohne-Rot-Kombination ein Deck gebrewt. Nämlich mit Thymna und Thrasios als Commander. Und hat mehr oder weniger die Boonweaver-Kombo aus Karador und Doomsday zusammengepackt. Das Deck ist total verrückt, aber es läuft gut. Wir hatten einen, der Tessiger Control gespielt hat und ich selbst habe halt eben mein Yedris Storm-Deck gespielt. Und das, was uns das Spiel letztendlich verloren hat, war, dass ich in Turn 2, als ich noch ein grünes und ein schwarzes Mana offen hatte, den Thrasios, bei dem man ja eben 4 Colorless Mana zahlen kann, um zu scryen. Und dann kommt entweder, wenn es Land ist, das aufs Spielfeld oder die Karte in die Hand. Dadurch, dass ich den, wie war's? Also der Tessiger Spieler hatte einen Gilded Drake gespielt und mit dem Gilded Drake den Thrasios von eben dem Sans Rot Spieler gestohlen. Und den hat er dann auf seinem Spielfeld. Und was ich nicht gesehen hatte, war, dass der im Endeffekt die Win Condition von dem einen Deck war. Also habe ich Abrupt Decay auf Thrasios gespielt und damit ist er in die Command Zone von dem anderen zurückgekommen und im nächsten Turn hat er dann gewonnen, einfach nur, weil er den wieder in der Command Zone hatte. Lauter so kleine Sachen.
Ja, das ist einfach, das werdet ihr aber auch öfters sehen, wenn ihr mal anfängt, auf Turnieren teilzunehmen. An einem Game Day oder vielleicht an einem Showdown, was jetzt ja anfängt.
Ja.
Dass ihr auch länger mal nachdenken werdet. Und wenn das Spiel vorbei ist und ihr habt vielleicht verloren, werdet ihr euch denken, verdammt, hätte ich in Turn 3 eher das gemacht als das andere, hätte ich das gewinnen können.
Mhm.
Und da merkt man, okay, ich hätte den Gegner besser lesen müssen, weil man kann sich niemals wem anders als sich selber die Schuld geben, weil man hat 3 oder eigentlich 2 Spiele Zeit, den Gegner zu analysieren und zu sehen, was macht er, wie könnte sein Sideboard ausschauen. Was könnte er gegen mich reinboarden? Was könnte er nicht reinboarden, weil er denkt, dass ich es reinboarde und so weiter. Das sind alles Mindgames,
absolut,
die man führt dabei. Und da passt einfach immer wieder der Spruch, Magic ist eine Mischung aus Schach und Poker.
Schon so ein bisschen, ja.
Genau.
Also es hat von Schach im Endeffekt diesen Aspekt, dass 2 Leute gegeneinander spielen und jeder sieht, was auf dem Feld ist und man kann, sag ich mal, ein paar Züge vorausdenken mit einer gewissen Erwartung dafür, was der Gegner haben wird. Aber Poker kommt auch mit rein, einerseits natürlich, weil man zufällige Karten zieht und auf der anderen Seite eben mit diesen ganzen Mindgames auch so Sachen wie Bluffs und so gibt's per se auch in Magic.
Ja klar, ich hatte es ja selber mal gesehen, da war einfach ein Spiel. Der Gegner wusste, okay, ich hab, das 3-Mana, ich glaube 3-Mana Removal Exile und du verlierst 3 Leben.
Anguished Unmaking?
Genau, Anguished Unmaking. Und das ist ja Instant Speed.
Ja.
Und der Gegner hatte einen Threat, den er ausspielen konnte, wollte er aber nicht ausspielen, weil er genau wusste, in meiner Hand könnte noch ein Anguished Unmaking sein.
Ja.
Aber es war einfach nur ein Mana. Und er hat bis zum Schluss diese Karte nicht gespielt, weil er dachte, das ist ein Anguished Unmaking und ich warte nur drauf, seinen Threat wegzuhauen und das ist halt ein Teil davon.
Absolut, also mir als Blauspieler ist das natürlich auch bekannt, wenn einem die Möglichkeit besteht, dann repräsentiert man immer einen Counterspell in der Hand, also 2 Mana offen lassen macht man eigentlich fast jedes Mal.
Nicht nur das, wenn ihr habt 6 Mana auf dem Feld und ihr wisst genau, okay, ihr habt nur noch eine Karte auf der Hand und das ist ein blaues Mana, sagen wir mal. Und ihr wisst genau, egal was ich jetzt ziehe, ich werde dieses 7. Mana nicht brauchen.
Ja.
Behaltet es auf der Hand, denn es repräsentiert einen möglichen Counter oder sonst irgendwas. Und der Gegner wird drumrum spielen, wenn er nicht doof ist. Oder wenn er nicht doof ist, weiß er vielleicht, dass es ein Mana ist. Aber das sind, wie gesagt, die Mindgames davon.
Genau. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt von Magic.
Aber ja, machen wir mal weiter. Ich glaube, das Deck haben wir fertig.
Absolut.
Black Green Delirium, ja, da haben wir, glaube ich, genug dazu gesagt.
Ja. Schauen wir uns einfach den zweiten, Big Player zurzeit in Standard an. Blue-White Flash. Und auch bei diesem Deck, kann man von vornherein sagen, hat sich jetzt nicht allzu viel getan in letzter Zeit.
Es hat sich nämlich überhaupt nichts getan. Wir haben immer noch dieselben Karten drin. Archangel Avacyn, Reflector Mage, Selfless Spirit, Spellqueller und der Thraben Inspector. Also, ja. Thraben Inspector, klar, bester One-Drop momentan. Und Spellqueller und Reflector Mage, einfach die nervigsten Karten in dieser Farbkombination. Und Selfless Spirit plus Archangel Avacyn, einer der fiesesten Kombos, sich zu schützen. Und natürlich einen Elder Deep Fiend, weil die Karte ist einfach gut.
Richtig, also.
Und wenn wir die ziehen, also wenn wir die rauskriegen, dann warum nicht?
Genau. Und natürlich, wie könnte es anders sein? Wir spielen weiß, also gibt's erstmal 4 Gideons im Main Deck.
Und zwar im Mainboard. Also wir sehen den oft im Sideboard, aber in diesem Deck passt er perfekt ins Mainboard. Weil er ein UV Flash ist einfach, sage ich mal, von der Curve her niedriges Deck, vergleichsweise. Und da passt er einfach gut rein, wenn wir eben in der Planeswalker-Ebene noch eine Bedrohung darstellen können.
Genau, also Blue-White Flash im Gegensatz zu Black-Green Delirium ist eigentlich ein Tempo-Deck. Das sehen wir auch an den Spells, die es spielt, denn die meisten dieser Spells sind nichts, was, sage ich mal, irgendwie permanent mit anderen Bedrohungen klarkommt. Da haben wir eben so Geschichten wie Stasis Snare drin, die theoretisch auch entfernbar ist, vor allem in dem Meta, wo die Leute sogar so Karten wie Appetite for the Unnatural spielen. Und dieses Deck spielt komplett auf Tempo. Reflector Mage ist Tempo, Selfless Spirit ist gewissermaßen Tempo, Spellqueller ist absolut Tempo.
Ja, was wir vielleicht noch erwähnen können, 4x Smuggler's Copter, weil, warum nicht? Also, die Karte ist ultra nervig, ultra stark. Warum sollte sie nicht in diesem Deck sein?
Richtig. Und eine der, würde ich mal sagen, Stärken von diesem Deck ist, dass man eben blau spielt und dadurch, dass man von vornherein schon ein Tempo-Deck ist, man die Möglichkeit hat, Counterspells einigermaßen gut zu spielen. Denn dieses Deck in seiner normalen Fassung hat bis zu, ich sag mal, 10 Counterspells auf Main und Sideboard verteilt.
Ja, also dazu zählen halt zum Beispiel auch Spellquellers. Also würde ich mal sagen, als Counterspells. Die schlucken die Spells, ja. Und machen sie eigentlich obsolet, weil wenn der Spell released wird, dann hat er vielleicht gar kein Target mehr, kein wirkliches. Und ist dann auch komplett für die Cuts gewesen.
Richtig.
Ja, und wie du schon sagst, dadurch, dass es ein Tempo-Deck ist, spielen wir immer im Voraus. Also wir spielen dem Gegner 1-2 Karten voraus.
Und das ist zumindest die Idee.
Das ist die Idee und das ist meistens auch so der Effekt. Und man hat halt im Laufe der Magic-Karriere oder Magic-Zeit in den 20 Jahren knapp, über 20 Jahren jetzt, 23 Jahre Magic müsste sein, einfach irgendwann gemerkt, wie stark Card Advantage ist.
Ja.
Vor allem durch so Sachen wie Necropotence jetzt mal als Beispiel, die mal designt wurden mit der Idee, keine Idee zu haben, wie stark es ist, Card Advantage zu haben in dem Ausmaße. Und deswegen umso wichtiger ist es, jede einzelne Karte, die man mehr hat als der Gegner, ist einfach ein Vorteil.
Richtig. Und Tempo spielt ja eben darauf, nach und nach immer mehr Card Advantage zu bekommen. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, dieses Deck kann unglaublich gut snowballen, um mal einen Gaming-Term zu verwenden.
Genau, und wir haben Zugriff zu Blau, deine Lieblingsfarbe, und dadurch können wir fleißig countern, wie du schon gesagt hast. Wir haben ja 10 Counter verteilt, wie du schon erwähnt hast.
Genau, eben nicht nur die Spellquelle, sondern was relativ interessant ist, ist, dass tatsächlich Revolutionary Rebuff, mit eine Karte, mit der ich ja sehr unzufrieden war, als sie gespoilert wurde, weil es einfach ein mittelmäßiger Counter ist. Hier wird sie tatsächlich stellenweise 2x im Main Deck gespielt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Countersuite in diesem Deck etwas ist, das man persönlich an das örtliche Meta anpassen kann. Denn in Theorie gibt's Optionen in Standard. Es gibt Negate, was ein sehr guter Counterspell ist. Wir haben Ceremonious Rejection, was gegen Etherworks, Marvel und Vehicles wahrscheinlich der beste Counter zurzeit ist. Es gibt Void Shatter, was ich persönlich 3 bis 4 Mal im Main Deck gegen ein Meta spielen würde, in dem es viel Graveyard-Zeug gibt. Und Spell Shrivel gibt's in Theorie auch noch, aber ist auch nicht umwerfend.
Ja, aber ja, das Deck muss ja flexibel sein. Man kann ja nur die Meta vorausahnen bei solchen Turnieren, weil da kommen ja Menschen von allerlei Welt her. Mhm. Und ja, das kann man nur vorausahnen, deswegen muss man ja im Voraus planen. Hätte man eine feste Meta, dann könnte man ganz klar sagen, was rein muss. Das kann man halt nur machen, also nur in der lokalen Meta.
Genau.
Wenn ich zum Beispiel schaue, in Augsburg zum Beispiel, wo wir ab und zu spielen, weiß ich genau, was ich da erwarten kann. Also vor allem von diesen ekligen Blauspielern. Haben wir das eigentlich schon erwähnt? Ich glaube schon, dass wir das gesagt haben beim Game Day, wie ekelhaft die Rate an diesem Tower-Deck war.
Ja, also ich glaube, 4 Leute haben deine Vault Tower gespielt. Ich auch, aber bei mir lag das zu großen Teilen daran, dass ich einfach nichts anderes da hatte.
Aber trotzdem, ich hätte nicht gedacht, ich habe mir gedacht, okay, das Deck spielst du irgendwie nur du und dann auf einmal sind es 4, 5 Leute.
Das war schon ziemlich überraschend.
Ja.
Also, wenn ich gewusst hätte, dass so viele Leute deine Vault Tower spielen, dann hätte ich mir, glaube ich, einfach irgendein Panharmonicon-Deck zusammengebaut oder so.
Just for the lulz. Warum denn nicht?
Ja, und Panharmonicon ist gar nicht so übel. Also, bei MTG Goldfish, da sehen wir ja Saffron Olive von denen, der ja immer wieder seine Budget-Decks macht. Der ist in letzter Zeit nur mit Panharmonicon am Brewen. Schon seit 2 Monaten oder so.
Ja. Und noch eine Stärke von dem Deck, die ist nämlich im Sideboard. Jace, der neue. Jace Unraveler of Secrets ist an sich immer noch kein effizienter Planeswalker, sage ich mal. Er ist an sich stark von den Effekten her und vor allem, weil er einfach mit sehr viel Loyalität reinkommt, aber nicht so effizient einfach, weil er so teuer ist. In einer Farbe, die es sich eigentlich fast nicht leisten kann, so teuer zu spielen.
Es kommt drauf an. Also die interessante Sache bei Jace hier ist, dass er gut in das Deck hineinpasst, weil er auch, sag ich mal, noch ins Late-Game rein Tempo spielen kann. Er hat seine +1, die uns Card-Advantage gibt, und er hat die -2, die eben dem Tempoplan dadurch hilft, dass man eine Kreatur bouncen kann. Und wie wir es ja schon kennen bei Blue-White, das ist auch in Limited so, die Kreaturen sind üblicherweise kleiner als die eben von zum Beispiel sowas wie Black-Green Delirium. Deswegen brauchen wir eine andere Methode, um in einem längeren Game durch diese, ja, ich sag mal, Wand durchzukommen. Und da hilft uns Jace dabei einfach dadurch, dass er in Theorie sogar bis zu 2-mal, ohne je die Plusfähigkeit zu benutzen, andere Kreaturen bouncen kann.
Ups, mir ist gerade was runtergefallen. Nicht so schlimm. Wir haben sie wieder repariert. So. Genau. Was du gesagt hast. ja, trotzdem, jedes Deck, es gibt kein Ultimo-Deck, es hat Schwächen.
Ja.
Und zwar ganz klare Schwächen.
Aber wobei, es gab in der Zeit von Urza's Saga in Standard ein richtig krasses Deck, das eigentlich nicht so viele Schwächen hatte. Aber das ist auch schon über 15 Jahre her.
Ja.
Dieses Deck hat offensichtliche Schwächen und das ist meiner Ansicht nach zumindest auch gut so.
Ja, also das macht ja keinen Spaß, wenn nur ein Deck ganz oben ist. Also
richtig, vor allem, wenn es dann nicht nur blau-weiß, sondern auch noch grün spielt.
Ja. Ja, stimmt, das haben wir überhaupt nicht gemeint. Also das ist zum Beispiel eine Gemeinsamkeit. Wir spielen beide eigentlich kein Grün. Meine Farben sind ja eher Madu.
Ja.
Deine ist eigentlich nur Blau.
Blau und Schwarz nehme ich auch noch, zumindest in EDH.
Ja. Nieder mit Grün. Nein. wie auch immer. Die Schwächen von dem Deck.
Ja, ein Problem ist, was wir schon erwähnt haben, das Deck hat eine merkbar niedrigere Curve als sowas wie Black-Green Delirium. Es ist ein Tempo-Deck und die größte Gefahr in einem Tempo-Deck, vor allem in dieser Art von Tempo-Deck, die 25 Länder spielt, ist, dass man zu viel Mana und zu wenig Action zieht.
Also ja, genau. wir haben nur begrenzt einfach Threads. Und das ist in dem Fall, wenn du jetzt mal hochgehst, wenn wir uns die Decklist nochmal kurz anschauen können,
klar,
ist einfach Everson zum einen. Ja, das ist unter anderem eigentlich fast schon der größte Thread in diesem Deck.
Also ja,
von
absolut.
Der Dicke her. Der Elder Deep Fiend ist auch nicht schlecht, weil er ja Länder tappt, wenn er gecastet wird.
Aber der fliegt nicht.
Er fliegt nicht und vor allem macht er dieses Tap nur einmal. Das heißt, das Ding ist ein One-Shot. Also das muss klappen, wenn das Ding reinkommt.
Ja.
Ansonsten verliert man einfach irgendwo doch wieder Tempo. Also das Ding rollt. Und wenn es dann im Berghang, sage ich mal, von einem Baum aufgehalten wird, jetzt mal so metaphorisch gesprochen, dann dauert es wieder, bis es wieder ins Rollen kommt, wenn das Ding überhaupt wieder ins Rollen kommt.
Richtig.
Und ihr müsst euch nur mal die Listen anschauen. Wenn man im Late Game ist, dann interessiert es den Gegner nicht mehr, wenn man einen Spellqueller draußen hat, dass er fliegen kann. Der hat nur 2-3. Was will man dagegen machen? Dann kommt einfach irgendwas Dickes daher, wie eben ein Mindrack-Demon, blockt das weg und tschüss.
Genauso
Gideon. Gideon kommt ja, glaube ich, mit 4 Loyalität ins Feld.
Genau.
Würde man seine +1 nicht benutzen, bleibt er bei 4, kommt ein Mindrack-Demon, haut ihn weg.
Ja.
Also, und seine -4, beziehungsweise seine Ulti, nennen wir das mal, ist ja keine richtige Ulti eigentlich, bringt ja auch nichts, wenn wir keine Kreaturen auf dem Feld haben, die Threat aufbauen können.
Genau.
Und das ist halt die eine offensichtliche Schwäche. Das heißt, dieses Deck muss funktionieren einfach. Also es ist wirklich gezwungen, das Tempo niemals verlieren zu können.
Genau, und das spielt auch eben so ein bisschen da rein, dass dieses Deck gut spielt, wenn es schon vorne ist, eben wenn es Tempo hat, aber relativ schlecht spielt, wenn es hinten dran ist. Eben genau dieses Gideon-Szenario. Du ziehst einen Gideon, denkst dir, ja, geil, ich kann eine 2-2 machen oder ich kann einmal für 5 reinhauen, aber wow, okay, mein Gegner sitzt dort drüben und hat eine Ishkana mit 3 kleinen Spinnen auf dem Feld und ich habe eine 2-2. Geil.
Die auch noch runtertickt. Also die Ishkana tickt ja jedes Mal, wenn es losgeht, also wenn der Mana rein versenken kann, und das kann man im Late Game. Und wie gesagt, Gideon ist halt im Early Game und im Mid Game richtig harter Threat, aber dadurch, dass er keine richtige Game Ending Ulti hat, wie Liliana, die praktisch an sich selbst praktisch ein rollender Schneeball ist, die Ulti, die nicht mehr aufzuhalten ist, Gideon hat sowas einfach nicht. Deswegen haben wir nur noch Alternate Tech, sagen wir das mal, also Alternativen, mit denen dieses Deck arbeiten muss, und das ist zum einen Brizella, also die Kombination aus Gisella und Bruna.
Genau.
Die beiden nehmen uns aber wichtige Slots weg.
Nicht nur das. Gisella hat ein unglaublich, wirklich unglaublich großes Problem in diesem Standard-Format. Und das ist, dass sie eine 4-3 ist. 3 Toughness ist zurzeit richtig madig.
Ja, fangen wir einfach mal an. Radiant Flames.
Harnessed Lightning.
Also vor allem Harnessed Lightning. Ja. Es reicht nämlich nur ein Harnessed Lightning. Ich meine, bei Bruna müssten wir 2 Harnessed Lightning, eigentlich fast schon mehr, aneinander chainen oder einfach Energie übrig haben, um das einzuschleudern.
Mhm.
Bei Gisella reicht ein einziges Harnessed Lightning.
Genau.
Und sie hat keine Protection vor allem anderen. Also es reicht ein Ruinous Path an sich.
Ja, es reicht auch ein Grasp of Darkness.
Ja,
unter anderem. Es reicht ein fliegendes Topter-Token und so Geschichten wie Deadweight.
Ja, genau.
Es reicht Collective Defiance, der rote Escalate-Spell. Was macht Collective Brutality nochmal?
Collective Brutality?
Das war, es drained für 2.
Es verteilt, glaube ich, -1/-1, meine ich. Schauen wir das einfach schnell nach, bevor wir irgendeinen Blödsinn sagen. Wir haben ja Zugriff auf das Internet. Collective Brutality.
Ich weiß, dass die Karte ein absolutes Staple in Modern ist. Ah, genau, -2/-2, ja, genau.
Sogar noch heftiger. Und der ganze andere Mist. Vor allem, weil Collective Brutality mit Escalate nur Discard a Card hat. Und alles, was kein Mana kostet, ist Gold wert.
Ja, absolut.
Also alles an alternativen Kosten, das kein Mana beinhaltet, ist richtig gut. Mhm. Das könnt ihr euch vielleicht schon mal merken für die Zukunft.
Richtig. Deswegen zum Beispiel ist Phyrexian Mana auch absolut broken.
Ja, oh mein Gott. Wenn das in Amon Cat nochmal kommt, in irgendeiner Form, dann feiere ich das so hart. Das wird wieder für Furore sorgen, wenn irgendwas in diese Richtung kommt.
Irgendwie so Mana-Cheating.
Ja.
Das wäre richtig geil. Aber bleiben wir erstmal bei Blue-White Flash. Wir haben es auch gerade schon so ein bisschen erwähnt. Es gibt zwei Karten, die dieses Deck von Grund auf zerstören. Und das ist einerseits Ishkana. Offensichtlich, das Ding kann theoretisch 4 Kreaturen mit Reach aufs Feld bringen. Und andererseits Liliana.
Ja, denn es bremst viele Early Threats, wenn man überhaupt welche hat. Das heißt zum Beispiel, Frame Inspector
macht nichts mehr.
Macht gar nichts mehr, weil er stirbt. An dem minus 2, minus 1.
Nee, oder? Der hat 1-2. Er stirbt nicht, aber er macht keinen Schaden.
Stimmt, so rum, macht keinen Schaden. Trotzdem.
Reflector Mage wird zu einer 0-2. Spellqueller wird zu einer 0-2. Was soll das?
Ja, und vor allem, wie gesagt, dadurch, dass wir von Anfang an losrollen und nicht gebremst werden dürfen, ist Liliana genau andersrum. Liliana fängt erst also Mid-Game, Endgame an loszurollen und dann ist sie aber nicht mehr aufzuhalten.
Ja.
Also nicht mehr wirklich. Vor allem haben wir sehr wenig Sachen momentan, die Sinn machen, reinzuboarden, weil das Meta dafür einfach nicht wirklich da ist, dass es sich lohnt, diesen Slot herzugeben. Wie, klar, eine klare Antwort auf die ganzen Zombies wäre ja Declaration in Stone.
Ja, theoretisch.
Aber es lohnt sich einfach nicht, das in Sideboard zu packen. Nicht wirklich. Die Slots sind wirklich sehr eng.
Mhm. Wir brauchen halt andere Sachen einfach unbedingt. Ich meine, es gibt eine Menge Artefakte. Das heißt, wir brauchen Fragmentize, was in Blue-White wahrscheinlich das Beste ist, was wir kriegen werden. Wir brauchen diese ganzen Slots für die Counterspells, weil das einfach unser Tempo ist. Und wir brauchen zweimal den Jace.
Oh ja, ich sehe zwar, bei Andrew Jessup ist zweimal Declaration in Stone drin, tatsächlich im Sideboard. Aber eben nur zweimal.
Ja.
Und die müssen gut gesetzt werden, wenn wir überhaupt so weit kommen, dass wir dann überhaupt noch eine Chance haben, wenn Liliana ultet.
Richtig.
Weil wenn der Gegner es schafft, Liliana zu ulten, haben wir einen Fehler gemacht, weil wir haben die Flieger. Und wir haben es dann irgendwie nicht geschafft, Liliana runterzuticken.
Das ist wahr.
Wenn Liliana ultet, haben wir einfach einen Fehler gemacht. Oder wir sind einfach hinten dran. Obwohl wir das Tempo-Deck sind.
Ja. Das liegt halt unter anderem auch daran, dass man in Blau und Weiß mit Ausnahme von den Counterspells nicht wirklich viele Antworten eben außer Combat Damage hat. Wir haben Stasis Snare geht auf nur auf Kreaturen, verdammt, das ist ungut. Ja, dann haben wir eigentlich kaum Antworten gegen eine Liliana. Also
ja, da gibt's nicht viel zu sagen. Also, es gibt einfach keine richtige Antwort gegen Liliana in dem Deck. Es gibt ein paar, aber die müssen wir eigentlich für was anderes hernehmen.
Richtig. Und ja, das war's eigentlich zu Blue-White Flash. Wie gesagt, hat sich nicht viel verändert an dem Deck. So sieht's zurzeit aus im Metagame. Und was wir ja letzte Woche auch angesprochen hatten, Standard ist so ein bisschen ein Zyklus. Es ist jetzt ein bisschen mehr zum Halt gekommen. Und die Karten, die einzelne Elemente von dem Zyklus dominiert haben, die haben sich jetzt ja so ein bisschen, sag ich mal, festgefahren oder etabliert, wenn man möchte. Eben Delirium, Blue-White Flash. Und ein Deck ist jetzt auch wieder im Kommen, das eben sehr gut gegen Delirium spielt, was meiner Ansicht zumindest zurzeit das beste Deck im Format ist, einfach weil es ein bisschen besser noch ist als Flash. Und das ist Aetherworks Marvel.
Ja, unser guter alter Bekannter. Aber diesmal die richtige Version, sag ich's mal, die wirklich einen Emrakul rausbringen will. Also wir haben jetzt hier eine Deckliste ohne Ulamog.
Yep.
Man könnte sagen, warum? Wir brauchen ja eigentlich so viele Winning Conditions wie möglich. Aber das Deck hat ja auch Alternativen.
Absolut.
Und die eine ist immer noch Ishkana.
Richtig. Das ist meiner Ansicht nach ein sehr guter Metagame-Call eben genau gegen die Blue-White-Flash-Decks.
Nicht nur das. Aetherworks Marvel war ja das Problem, was wir schon erwähnt haben, es ist begrenzt. Also die Möglichkeiten, rauszuziehen, dass in Turn 3 oder 4 ein Ulamog rausspringt, sind begrenzt. Wenn wir das nicht hinkriegen, haben wir einfach ein Problem. Wir haben auch ein Problem, wenn zwei Ulamogs schon auf der Hand sind, weil die bringen uns dann gar nichts mehr auf der Hand.
Da hast du absolut recht.
Die müssen im Deck bleiben an sich.
Also Emrakul ist ja noch castbar.
ja.
Dann im Late Game, aber Ulamog, eben, das war genau immer das Problem. Ich meine, wir hatten bei der Pro Tour das ja mal gesehen, bei einem der Teamer Etherworks gespielt hat. Der Mann hatte eine, ich glaube, 4 oder 5 Kartenhand mit einem CMC von über 60. Einfach weil er nur Ulamogs und Emrakuls in der Hand hatte, die er ums Verrecken nicht casten konnte.
Ja, und deswegen hat man natürlich weitergedacht, und das ist ja auch der logische Schluss dahinter, dass man sagt, okay, das ist eine Win-Condition, die, wenn sie droppt, dann tut's einfach weh, wie Hölle.
Mhm.
Ich kann aber auch anders gewinnen, eben durch Ishkana und Chandra, Torch of Defiance, die fast kein Spiel gesehen hat,
ja.
Obwohl sie wirklich ein saustarker Planeswalker ist, immer noch, aber einfach noch keinen Platz gefunden hat. Jetzt hat sie Platz gefunden, nämlich ganze 3-mal in der Deckliste, die wir hier haben, plus einmal im Sideboard, also ein ganzes Playset. Also sie ist jetzt vielleicht nicht so der Endgame-Call, ja, aber sie beschleunigt das Spiel einfach unglaublich. Vor allem ihre plus 1, also nicht das mit dem Mana, sondern die andere, ist wirklich Gold wert.
Ja, ich denke auch, dass, also wenn man sich den Rest von diesem Deck anschaut, dann sind das Karten, die entweder Energie generieren, halt eben sowas wie Attune with Aether oder
Woodweaver's Puzzle Knot,
genau,
glaube ich auch was.
Ja, der macht auch 3 Energie, 3 Leben. Oder es sind Karten, die halt, sag ich mal, Control spielen, eben auch Harnessed Lightning, das macht sogar beides, Kozilek's Return, lauter so Geschichten. Und das heißt, dass wir, denke ich mal, durchaus die Möglichkeit haben, gegen bestimmte Decks, eben Delirium und Blue-White Flash hauptsächlich, ihre Threats zu clearen, dann eine Chandra zu spielen und sie irgendwann zu ulten. Also ja. Das ist auch eine mögliche Win-Condition in diesem Deck, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall, also die Ulti klingt jetzt nicht besonders spannend auf den ersten Blick, die einfach nur besagt, okay, immer wenn man ein Spell spielt, also man kriegt ein Emblem und immer wenn ein Spell gespielt wird, kriegt der Gegner 5 Schaden. Aber es reichen an sich 4 Spells.
Wenn er noch auf 20 sein sollte.
Genau. Also an sich reichen maximal 4 Spells und dann war's das mit dem Gegner.
Mhm.
Und da wir im Endgame sind, denke ich mal, ist es nicht mehr so schwierig, einfach mal schnell 2 Spells noch rauszuhauen. Einfach nur, um den Schaden zu machen.
Richtig. Ja, und die Stärken von eben diesem Etherworks Marvel Deck sind eindeutig, dass wenn man es nicht unterbricht oder irgendwie mit dem interagiert, dann macht es einfach sein Ding und gewinnt ziemlich schnell. Das haben wir auch stellenweise bei der Pro Tour schon gesehen. Das ist in diesem Bild von dem Deck genauso. Also du kannst stellenweise Turn 3 deine Etherworks Marvel raushauen und hast schon genug Energie, um die direkt zu aktivieren.
Und da muss, also da muss an sich auch kein Emrakul rauskommen. Es reicht schon einfach, wenn irgendwas dabei rauskommt, was nicht da sein sollte in diesem Zug.
Ja klar, ich meine, es ist auch schon extrem krass, wenn du Turn 3 eine Ishkana oder sogar Chandra. Eine Chandra spielst, ja.
Weil es ist irgendeine Karte und das ist es ja, du castest sie. Das heißt, Etherworks Marvel hat mit der Chandra-Ulti als Beispiel immer noch richtig viel Payoff. Wenn man sagt, okay, ich habe leider keine Karten mehr, um das Emblem zu triggern, aber ich habe noch Energie, dass ich da reinfüttern kann. Und dann caste ich einfach irgendwas, um irgendwie die 5 Schaden durchzukriegen.
Und Etherworks Marvel ist insofern, sag ich mal, besser als sowas wie Collected Company, weil man nicht nur Kreaturen bekommt, sondern, was auch ein wichtiger Teil davon ist, man kann eine beliebige Karte casten. Also,
genau.
Du kannst auch deine ganzen Spells casten, heißt, wenn du jetzt unbedingt Removal brauchst und du nix in der Hand hast, aber eine Etherworks Marvel auf dem Feld, dann kannst du die aktivieren und darauf hoffen, dass du eben deinen Harnessed Lightning oder irgendwie sowas bekommst.
Ja, jetzt muss ich noch eine kurze Regelfrage. Ich darf ja den Effekt vom Etherworks Marvel ja instant aktivieren. Ist ein Tap-Effekt.
Ja.
Jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich damit einen Ruinous Path rausfische? Darf ich sie dann trotzdem Instant Speed casten?
Ja.
Schon.
Das ist, also das darfst du. Das ist zum Beispiel auch, Gott, wo ist das relevant? Bei so Karten wie Mind's Desire, was ja eine Storm-Karte und ein Finisher in EDH Storm-Decks ist, die sagt, exile die oberste Karte von deiner Bibliothek und dann darfst du sie spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und das Ganze mit Storm. Das heißt, wie das bei der Resolution von dem Spell aussieht, du hast deine ganzen Storm-Kopien auf dem Stack und dann wird halt eine resolved, die oberste Karte wird geexiled. Und jetzt sagen wir mal zum Beispiel, das ist eine Sorcery. In Theorie darfst du eine Sorcery nur casten, wenn das Stack leer ist. Aber wenn du eben so Effekte wie Mind's Desire oder jetzt hier Aetherworks Marvel hast, dann darfst du diese Spells casten, sobald du sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, findest.
Okay. Dann haben wir das ja geklärt. Sonstige Stärke? Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, oder?
Ja, gut, das Deck kann auch noch einigermaßen gut, ich sag mal, fair spielen. Also dieser Bild von dem Deck verlässt sich nicht so sehr darauf, dass man unbedingt seine Aetherworks Marvel rausbekommt und von der Value kriegt, sondern man kann auch, sag ich mal, einigermaßen gut so ein Midrange-Control-Game spielen, eben dadurch, dass wir Ishkanah haben und Chandra und eine Menge Sideboard-Optionen.
Genau, aber wie jedes Deck, es hat natürlich auch Schwächen. Jetzt vielleicht keine so offen, was heißt nicht keine offensichtlichen, also es sind so Feinheiten wieder.
Ja.
Also ganz klar, Counterspells, ich meine, klar, wir kriegen den Payoff von Emrakul ja raus, wenn er gecastet wird. Das heißt, wenn wir ihn countern, kommt er nicht aufs Feld, aber der Mind-Control-Effekt kommt trotzdem. Mhm. Aber wenn wir mit Aetherworks mal was anderes rausholen wollen, wie in Ishkanah, wird sie trotzdem gecastet und dann sagen wir, nö. Als Gegner.
Ja, das
wir countern die und dann ist die Energie weg. Und die Karte natürlich auch.
Mhm.
Als Beispiel.
Ja, und obwohl wir gesagt haben, dass dieses Deck relativ fair spielen kann, dann ist es doch so, dass es ziemlich unangenehm ist, wenn man nicht in irgendeiner Weise an seine Aetherworks Marvel rankommt. Denn wenn, sag ich mal, unser Gegner irgendwie Discard spielt oder alle unsere Marvels countert, dann haben wir nicht so viele Möglichkeiten, das Ding wieder aus dem Friedhof zurückzuholen. Und das ist schon ein bisschen, ja, sag ich mal, unangenehm. Denn durch den Verlust der Aetherworks Marvel geht vielleicht nicht unbedingt eine Win-Condition verloren, aber eine Engine, die dieses Deck einfach deutlich stärker macht.
Genau. Und dasselbe Problem, wie es Black-Green Delirium hat, ist, das Early-Game ist nicht schwach, aber es interagiert so wenig mit dem Board an sich, dass man sehr offen ist für Threats, die am Anfang stark sind und, wenn sie bleiben, schwer zu removen sind.
Ja.
Da gehört zum Beispiel, also jetzt als Beispiel eben, die Hydra, die neue, wie heißt denn die?
Mit Bristling Hydra?
Bristling Hydra. Man kann die sehr schnell loswerden, indem man sagt, die hat jetzt nur 3 Energie und er hat kein Mana mehr offen. Das heißt, ich chain einfach 2-mal Removal aneinander und weg ist sie. Weil er kann sie ja nur einmal Hexproof machen und ich pack einfach einen anderen Removal auf den Stack drauf. Wenn die zu lange bleibt, es reicht eigentlich schon Turn 4 oder so, hat das schon zu viel Energie und das Ding ist nicht mehr loszukriegen.
Ja, also eine Sache, die ich bei der Hydra gesehen habe, die einigermaßen gut funktioniert, ist, dass man direkt Removal in der Hand haben muss, wenn man sie spielt. Weil viele Decks machen das so, dass sie zum Beispiel Hydra spielen, wenn sie nicht viel Energie haben und sich darauf verlassen, dass sie die 3 Energie von ihr direkt bekommen. Das heißt, was man beispielsweise mit Instant Speed Removal machen kann, die Hydra kommt aufs Feld und in Response zu ihrem ETB-Trigger, der ja Energie gibt, tötet man sie dann. Das ist wahrscheinlich das beste und leichteste Zeitfenster, das man für diese Karte finden kann.
Genau, und in diesem Deck hat man dieses Zeitfenster nicht.
Richtig.
Ja, ansonsten alternativ gibt's wirklich eigentlich keine wirkliche Karte, die man da reinpacken kann. Dieses Deck funktioniert einfach nur in eine Richtung. Es ist schon gut gebaut, indem einfach von Aetherworks Marvel ein bisschen variiert wurde, gesagt wird, okay, wir wollen uns nicht nur noch darauf verlassen, aber an sich, das war's auch schon.
Genau. Es gibt in Theorie zurzeit im Meta auch noch das klassische Mardu Vehicle Stack, aber darauf, denke ich, werden wir jetzt nicht weiter eingehen, denn das wurde von Delirium und Flash so ein bisschen rausgepusht, aber ich denke, bei eben so Sachen wie Standard Showdown oder FNM kann man es durchaus noch erwarten, weil wahrscheinlich manche Leute es gebaut haben werden und jetzt keine Lust haben, auf ein anderes Standard-Deck zu wechseln. Also das behaltet das auch im Hinterkopf.
Genau. Ich denke, wir können jetzt zum abschließenden Thema kommen.
Genau. Denn wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, als Appetite for the Unnatural im Sideboard aufgetaucht ist. Es gibt, meiner Meinung nach zumindest, ein Designproblem im momentanen Standard. Denn vor ein paar Jahren im ersten Innistrad-Block, da hatten wir auch ziemlich viel, sag ich mal, das mit Graveyard zu tun hatte. Und genauso jetzt mit Kaladesh hat ziemlich viel mit Artefakten zu tun. Wenn wir das mit dem alten Mirrodin-Block vergleichen, dann gab es da eben diese Probleme nicht. Wovon ich spreche ist, es gibt kein gutes Artefakt-Removal zurzeit und es gibt keinen guten Graveyard-Hate. In Innistrad sah das wie folgt aus. Da hatten wir in dem Innistrad-Block schon einen sehr guten Graveyard-Hoser, nämlich Grafdigger's Cage. Und später im nächsten Block in Return to Ravnica dann die wahrscheinlich, ich sag mal, ultimative Graveyard-Hate-Karte mit Rest in Peace. Genauso im Mirrodin-Block hatten wir zusätzlich zu den ganzen Artefakten, die gespielt wurden, einiges an starkem Artefakt-Hate. Und das ist zurzeit jetzt nicht der Fall. Die ganzen Antworten, die wir haben, sind ziemlich narrow. Eben sowas wie Fragmentize, Natural State oder sie sind einfach nicht mana-effizient. Sowas wie eben Appetite for the Unnatural. Und Graveyard-Hate, das Beste, was wir haben, ist Kalitas.
Ja, also um ihn nicht schlecht zu reden, er ist immer noch eine saustarke Karte, aber eben das Einzige, was wir haben. Ja. Und da passt einfach zu ihm das die typische Aussage, Dice to Removal. Wenn der weg ist, gibt's kein Graveyard-Hate mehr.
Genau.
Und er ist unglaublich, also nicht unglaublich teuer, aber 4 Mana für reinen Graveyard-Hate will ich nicht ausgeben.
Nee, also er bringt natürlich noch eine Menge andere Sachen mit sich, die ihn zu einer extrem starken Karte machen. Aber es gibt keine Karte wie Grafdigger's Cage oder Rest in Peace, die, sag ich mal, aktiv gegen so Decks wie Delirium oder Emerge arbeiten kann.
Genau, genauso, ja, die ganzen Artefakt-Removal-Sachen sind, wie du schon gesagt hast, ineffizient. Um eben Platz zu machen, also das ist ja momentan das Designkonzept, die werden ja absichtlich schwach gehalten,
ja.
Um eben Platz zu machen für Sachen wie Aetherflux Reservoir oder Aetherworks Marvel, weil die ansonsten nicht gespielt werden würden, beziehungsweise genau. Zu leicht gecountert werden könnten durch das Sideboard. Weil ja. Wir haben ja bestimmte Karten, die hätten locker rein, also reprinted werden können.
Genau.
Was sind die beiden Karten? Genau, Naturalize, die herausgeflogen sind im letzten Block und Smelt. Ja. Und die wurden natürlich, wie gesagt, absichtlich nicht reprinted für dieses Standard.
Genau, also die momentane Philosophie scheint so ungefähr zu sein, okay, wir haben ein Set oder einen Block, der bestimmte Sachen ganz, ja, cool aussehen lassen will. Wir hatten Friedhof-Interaktionen in dem Innistrad-Block, jetzt haben wir Artefakte in Kaladesh. Und eine Möglichkeit, um, sag ich mal, die Spieler dazu zu bringen, wirklich mit diesen Karten zu spielen, ist, kein gutes Removal dafür reinzubauen. Aber das bringt meiner Meinung nach ein riesengroßes Problem mit sich. Gute Control-Decks verlassen sich darauf, gutes Removal spielen zu können. Und es ist meiner Meinung nach, sag ich mal, ein bisschen unelegant, wenn man eben im Endeffekt den Spielern sagt, ja gut, wir haben euch das hier hingestellt, ihr könnt damit spielen und es wird kein Problem sein, weil wir Leuten, die diese Decks beantworten wollen, keine wirkliche Möglichkeit dafür geben werden.
Ja, also wir haben es ja gesehen bei UV Flash und Black Green Delirium, an sich haben diese beiden Decks nichts gegeneinander. Es gibt bestimmte Punkte, gegen die sie schwach sind. Eben UV Flash ist schwach gegen Ishkana, genauso wie Black Green Delirium dagegen schwach ist, wenn ein Deck schneller ist als das.
Mhm.
Aber das war's, das sind nur so Grundkonzepte. Es gibt einfach keine richtige Antwort von irgendeinem Deck gegen Black Green Delirium, das eben sagt, dein Friedhof ist nicht mehr, weil ja Kalitas, obwohl er eine starke Graveyard-Hate-Karte ist, nur Kreaturen Graveyard hatet, um das mal so zu sagen. Und klar, ein UV Flash hat nur Kreaturen, deswegen passt es ja ganz gut, aber UV Flash spielt nicht mit dem Friedhof.
Ja.
Deswegen ist es einfach wurscht. Und Black Green Delirium spielt auch nicht hauptsächlich mit Kreaturen. Deswegen wird es meistens egal sein, wenn ein paar Mal im Friedhof landen, weil dann hat man immer noch irgendwie von vorher noch andere Kreaturen drin, die für das Delirium reichen. Eine reicht ja schon.
Mhm. Und ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, wie es wäre, wenn man gegen Black Green Delirium zurzeit im Format einfach Rest in Peace hätte, dass nie wieder irgendwas in den Friedhof geht. Dieses Deck könnte in seiner aktuellen Form einfach nicht existieren. Ich meine, wir haben vorhin drüber geredet, das Deck spielt einen Haufen Delirium-Enabler und wird dadurch extrem consistent darin, was es machen will. Und eine Karte wie Rest in Peace würde nicht nur das ganze Deck einfach erstmal total abschwächen, dadurch, dass Delirium von vornherein nicht mehr möglich ist, sondern es würde das Deck auch viel weniger consistent machen, einfach dadurch, dass es Slots dazu dedicaten müsste, im Mainboard wahrscheinlich schon, um mit einem Rest in Peace umgehen zu können.
Ja, und das sind auch so Sachen, das macht Magic eigentlich auch aus, weil ich meine, wir haben Modern, wo es eben Dredge gibt oder ja, andere Graveyard-Decks, und da ist Rest in Peace.
Richtig.
Und diese Decks kommen trotzdem damit klar. Klar, wenn man, sobald man sideboardet, weiß man als Dredge-Spieler, okay, der Typ spielt weiß, der wird Rest in Peace gegen mich spielen, dann werde ich meine Strategie ändern müssen. Und das würde an sich bei, ich sag mal, besserem Design, also mal so nebenbei, ich will nicht das Balancing und das Design von Wizard jetzt schlecht reden.
Nee, keineswegs.
Ich will auf keinen Fall diesen Job haben, weil das ist ein so undankbarer Job, allein schon, weil wir zwei uns drüber aufregen und etliche andere auch, aber um nochmal zurückzukommen, dadurch, dass es dann, dass man strategisch umdenken muss und nicht nur eine Schiene fahren kann und sagen muss, okay, der Typ hat weiß, wie gesagt, er könnte ein Rest in Peace gegen mich sideboarden, ich muss meine Taktik ändern.
Ja.
Ich kann mich nicht mehr auf meinen Friedhof verlassen. Und das sind wieder eigentlich sogar bessere Mindgames und ein besseres Schachspiel
an sich. Ja, meiner Meinung nach auch. Also mir kommt das so ein bisschen vor, als würden die Leute in Wizards R&D denken, dass starke Hate-Optionen die Möglichkeiten der Spieler limitieren. Aber das ist an und für sich so meiner Meinung nach nicht korrekt. Denn wie es zurzeit aussieht, ist, es werden, ich meine, ich will jetzt mal ganz ehrlich sein, es werden viele eher mittelmäßige Karten geprintet, die größtenteils dadurch gut sind, dass man keine Antworten auf sie findet.
Ja, also man muss das nur mal außerhalb von Standard schauen. Also ich spiele ja nur Standard und Commander. Trotzdem sehe ich das, wenn ein neues Set rauskommt und es heißt, da ist eine Karte drin. Eine, die vielleicht in Modern relevant ist.
Mhm.
Es gab das letzte Mal in Gatewatch zwei Karten oder so, die in Modern relevant wurden, sogar in Legacy.
Ich muss mal überlegen. Also, Eldritch Moon hat Grimflayer, der wird in manchen Junt-Builds gespielt in Modern. Und also es gibt schon, sag ich mal, so pro Set 2 bis 3 Karten, die Modern relevant sind. Aber es ist trotzdem ein starker Trend. Ich meine, vergleichen wir es einfach mal mit Sets wie Mirrodin, wie New Phyrexia. Karten aus den Sets sind absolute Staples in mehreren verschiedenen Modern-Archetypen.
Und nicht nur in Modern. Also wenn ich mir anschaue, dieses Phyrexianisches Mana ist broken. Das lässt sich einfach nicht abstreiten. Das ist ein Konzept, das ist einfach komplett kaputt. Aber dadurch, es ist einfach ein Staple in fast jedem Format, das es spielen darf. In jedem Format, wo man dieses Mana benutzen kann, hat man einfach einen klaren Vorteil.
Ja.
Und darum spielt man. Also man spielt um dieses Mana rum, weil man weiß, der Gegner kann sein Leben dafür nehmen, um etwas zu zahlen. Das heißt, genau, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er komplett tapped out ist, er nichts mehr machen kann. Genau andersrum ist es. Er kann immer noch was anstellen. Es gibt ja den Gutshot, der, glaubt, nur ein rotes phyrexianisches Mana kostet oder 2 Leben, um Schaden zu machen. Und das Ding ist brutal.
Ja, da hatten wir bei der Pro Tour Oath of the Gatewatch diesen ganz lustigen Moment bei dem Spiel von Louis Scott Vargas gegen Frank LePore, wo im Endeffekt die einzige Möglichkeit für LePore zu gewinnen war, einen Gutshot zu topdecken. Und genau das hat er dann auch gemacht.
Ja, aber das macht Magic aus.
Richtig.
Es ist immer noch dieser Glücksfaktor dabei. Und ich meine, wenn man das zieht, dann wie geil ist das denn?
Ja, richtig. Also das feiert man einfach nur noch.
Man weiß genauso, wenn man Standard spielt. Es ist momentan, gibt es halt auch noch, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt diese eine Karte ziehe, gewinne ich. Ansonsten war es das. Und wenn man sie zieht, dann ist es einfach wie Weihnachten.
Ja, richtig. Also klar, dieses Gefühl gibt's immer noch, aber was eben mich persönlich ein bisschen stört, ist einfach die Sache, dass ich persönlich es bevorzugen würde, wenn man sehr starke Karten hätte, die dann auch das entsprechende Removal bekommen. Denn das, sag ich mal, macht es möglich, beide Enden des Spektrums zu spielen. Man spielt einerseits mit den Karten, die cool sind, neu sind, die vielleicht neue Deckarchetypen ermöglichen. Und andererseits kann man aber auch Control-Decks spielen, die eben gegen diese, ja, Meta-Decks in Anführungsstrichen gut zurechtkommen. Dadurch, dass man die passenden Hate-Optionen hat. Ich meine, es wäre jetzt nicht undenkbar, ein besseres Control-Deck in Standard zu haben, wenn wir eben eine Karte wie Smelt hätten, die ein Jeskai-Control-Deck oder ein Grixis-Control-Deck einfach mal aus dem Sideboard gegen ein Aetherworks-Marvel-Deck oder ähnliche reinbringen könnte.
Ja, und das vielleicht mal aus Wizards-Sicht mal zu betrachten. Magic hat sich einfach über die Jahre immer populärer entwickelt.
Ja.
Und klar, wenn wir das jetzt so wieder designen würden, dass man um sehr viel rumspielen muss und einfach viel mehr Deckbuilding betreiben müsste. Klar, also jetzt mal das mal so gesehen, es würden dadurch viel mehr Decks rauskommen. Es würden viel mehr Decks rauskommen, viel mehr Varianten von Decks. Und vor allem würde es eigentlich fast nicht mehr dieses eine Deck geben. Oder diese zwei Decks, wie momentan eben Black Green Delirium und UV Flash. Wenn wir diese Hate-Karten hätten, gäbe es Counter-Decks dagegen. Hard-Counter, wo man sagt, okay, ich spiele jetzt mit diesem Deck auf dem Turnier und ich weiß genau, wenn ich gegen mein Hard-Counter-Deck antrete, komme ich ins Schwitzen und verliere höchstwahrscheinlich. Ja. Aber so ist es nun mal. Und man muss einfach hoffen, dass die Counter-Decks von diesen Decks vorher gegen die kämpfen und sich dieser Kreis sich schließt.
Genau.
Und jetzt wieder aus Wizards Sicht, das würde das natürlich ein bisschen wieder, ja, verschließen für neue Spieler, weil sie sich dann abgeschreckt fühlen vor dieser Gewalt an Strategie und Tiefe und
vielleicht, ja.
Vielleicht, also ich kann es mir vorstellen, dass halt so der Gedankengang natürlich ist, weil Wizards ist immer noch ein Unternehmen und immer noch keine Wohlfahrt. Also die wollen immer noch Umsatz machen und je mehr Spieler sie natürlich dadurch ansprechen, desto besser für sie. Aber wir sprechen ja jetzt eigentlich aus Sicht von Spielern. Deswegen ist uns der wirtschaftliche Aspekt egal.
Mehr oder weniger. Kann man so sagen. Aber ja, ich denke, wir können die Diskussion dann an dieser Stelle beenden. Wie man sieht, wir sind beide ein bisschen unzufrieden damit, dass schwächere Hate-Karten das Format, sage ich mal, nicht wie erwartet weiter, sondern tendenziell eher ein bisschen enger machen. Und würden uns wünschen, dass sich Wizards in der Hinsicht in der Zukunft wieder ein bisschen mehr von der Idee entfernt.
Genau, wir haben ja noch Aether Reward.
Ja.
Da könnten noch ganz nette Sachen kommen. Und Amon Cat, also da habe ich wirklich hohe Erwartungen an dieses Set.
Oder
an diesen
auch.
Block. Habe ich wirklich sehr hohe Erwartungen.
Einfach, dass Nicole Bolas schon wiederkommt, das wird hoffentlich einfach nur nice.
Ja, und wenn man sich die ganzen Artworks und alles schon von vorher anschaut, also von eben Kaladesh, irgendwas stimmt schon wieder nicht mit diesen Phyrexianern.
Ja, klar.
Also, da kommt irgendwas auf uns zu.
Ja, und so lang ist es ja nicht mehr. Also, die Spoiler, schätze ich mal, werden ungefähr in einem Monat von jetzt starten. Und da werden wir natürlich wieder mit dabei sein.
Auf jeden Fall. Da freue ich mich jetzt schon.
Oh ja. Das wird toll.
Das war's aber jetzt schon. Ja.
Genau. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.